Hallo zusammen. So, ich moderiere das nur, aber der Chris Feige, der hat jetzt seinen Vortrag zu KI-CAD für Anfänger. Und er wird sich, denke ich, selbst vorstellen. Und ja, wenn vielleicht noch Platz ist, könnt ihr gegebenenfalls gucken, ob er noch irgendwo reinrutscht. Aber ansonsten, denke ich, passt es auch in den letzten Reihen ganz hinten. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß.
Jo, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. KiCad für Anfänger, ein Einstieg in die eigene Elektronik. Vielleicht mal für so ein Stimmungsbild. Wer von euch hat irgendwie schon mal Elektronikdesign gemacht, bastelt mit Arduinos? Eine ganze Menge Hände. Wer hat schon mit KiCad Platinen designt? Okay, dann könnt ihr mir nachher helfen, wenn die fiesen Fragen kommen. Ansonsten geht es mir heute darum, ich möchte eigentlich ein bisschen euch einen Einstieg geben. 45 Minuten sind nicht viel Zeit, um einmal KiCad-Rundumschlag zu machen. Da könnte man sich den ganzen Tag dran setzen, bis man zur fertigen Platine kommt. Aber ich will euch ja mal ein bisschen was erzählen und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wer bin ich? Warum traue ich mir das zu, hier was zu erzählen? Ich bin Chris Fiege. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren bei Pengotronics. Eigentlich macht Pengotronics so Open-Source-Software-Entwicklung, aber wir machen auch seit einigen Jahren Hardware. Und genau, da bin ich mit meinem Team und wir bauen halt irgendwie Geräte, in denen Linux drin steckt. Das machen wir seit vielen Jahren mit KiCad als Open Source System, als Open Source Software, mit der wir die Platinendesigns machen. Und das funktioniert erschreckend gut. Schon davor ein bisschen was mit kommerzieller Software gearbeitet, aber ich bin mit KiCad auf jeden Fall sehr glücklich. Genau. Worüber reden wir heute? Der Aufhänger ist so ein bisschen, Platinen herstellen lassen ist günstig, schnell und einfach geworden. Warum soll man sich also auch einfach selber mal probieren? genau, warum will man das nicht einfach selber mal probieren? Und mein Ziel für heute wäre, ich möchte euch so viel erklären von KiCad und von den Begrifflichkeiten und wie der Workflow funktioniert, dass ihr danach selber nach den entsprechenden Problemen im Internet suchen könnt. Das heißt, ich werde euch nicht alles erklären können, aber ich versuche euch möglichst viel mitzugeben, genau, dass ihr danach selber weitermachen könnt. Zwei Teile, ich mache jetzt noch ein bisschen Präsentation mit einem bisschen Theorieteil sozusagen und danach wechsle ich rüber ins KiCad. Ich habe ein Beispiel dabei und dann können wir da noch mal ein bisschen gucken, wie sich das in der Software anfühlt, wenn man da Platinen designen möchte. Ja, KiCad oder KiCad, beliebte Frage. Auf der letzten KiCad-Conference hat einer der Lead-Developer da ein bisschen drüber philosophiert und sie sagen, ihnen ist es egal, also sucht es euch auch aus, wie ihr wollt. Ja, was kann man eigentlich machen, wenn man jetzt selber Platinen herstellt? Naja, man kann halt kleine grüne Platinen machen, so wie man sich es halt vorstellt, ganz klassisch. Auf der hier sieht man, vielleicht nicht auf dem Foto, vielleicht da vorne so ein bisschen, da fehlt ein Stück, da ist mal was weggebrannt, sowas passiert halt auch, muss man hinnehmen. Seit einigen Jahren kann man Platinen auch in bunt machen, nicht nur grün ist möglich, es gibt auch andere Farben. Und wir kommen mittlerweile dahin, dass man Bestückungsdruck, was das ist, sehen wir nachher nochmal, auch wirklich in drei Farben machen kann, sodass man eigentlich auch ziemlich cool das als Designelement einsetzen kann. Aber auch mit dem, was wir aktuell so an Technik einfach haben, und ich finde, das passt auch ganz gut zu dem ganzen Kultur und Nerdkultur im weitesten Sinne, dafür sind wir ja irgendwie auch hier. Man kann so Platinen durchaus als Designelemente nutzen. Ne? 2022 hatten wir irgendwie diese kleinen Raketen-Badges gemacht, die so ein bisschen von hinten leuchten, vielleicht kann man das so von der Seite her erahnen. Und das voll verteilt so ähnlich, halt als Deko-Element zum Umhängen. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man mit relativ wenig Aufwand, wenn man eine gute Idee hat, einfach selber machen. Anderes Beispiel ist das LED-Herz, das haben sie bei uns im Hackerspace mal designt, das will nicht gezeigt werden, irgendwie Animationen darstellen kann. Genau, das war zum Aufnähen gedacht, funktioniert eigentlich auch ganz schick, kann man das wirklich irgendwo auf die Kleidung machen, das bleibt dann dauerhaft da. Wenn man keine Lust hat, selber zu designen, da würde ich mal kurz, ich glaube, der Timo ist es, einmal kurz pluggen, blinkyparts.com ist auch ein Hackerspace aus Deutschland, einer daraus, die machen sehr coole Bausätze, wenn man einfach mal löten möchte und nicht so viel designen, ist das eine coole Gelegenheit. Genau, KiCad. KiCad ist ein Open-Source-Platinen-Design-Tool, was die Teile, ich sag mal, Schaltplan und Platinendesign für uns kann. Die Anwendung selber ist GPL, es gibt dazu noch eine Bibliothek, gucken wir gleich nochmal drauf, die ist CC BY und gibt es eigentlich für alle relevanten PC-Plattformen. In eurer Linux-Distro ist es sehr wahrscheinlich schon gepackaged, das könnt ihr einfach so benutzen. Je nachdem, wie schnell eure Distros mit Updates sind, schaut aber, dass ihr auf jeden Fall einen KiCad 9 kriegt. Das aktuelle Neuer ist bei KiCad in der Tat immer besser. Das will man schon mitnehmen. Für Windows und macOS gibt es das zum Runterladen, einfach installieren, so wie ich das sehe. die Software, mit der man so Platinen malt im weitesten Sinne, ist die eine Sache. Das andere, was man braucht und haben will, ist halt irgendwie eine große Datenbank an Bauteilen. Wofür man die braucht, sehen wir gleich nochmal. KiCad bringt die auf jeden Fall mit. Die ist von einem Team gepflegt und aus der Community contributed. Und so wie ich das überblicke, hat die eine sehr hohe Qualität. Was da drin ist, ist zu großen Teilen automatisch generiert oder zumindest automatisch getestet. Und wenn man die benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht, auf jeden Fall schon mal ziemlich klein. Und aus der Datenbank kriegt man halt Symbole für den Schaltplan, Footprints, also das, was man auf die Platinen drauf macht, und 3D-Modelle. Auf die 3D-Modelle gehe ich nicht weiter ein in meinem Talk, aber ich kann an der Stelle vielleicht einmal erzählen, mit KiCad kann man am Ende, wenn man so eine Platine designt hat, die inklusive aller Bauteile drauf exportieren, zum Beispiel FreeCAD weiter benutzen oder Fusion 360 oder was auch immer man als Design-Tool benutzt und da drumherum auch dann seine eigenen 3D-Druckgehäuse oder sowas designen oder halt auch komplexe Geräte. Genau. Workflow. Wir möchten eigentlich ja von einer Idee, die muss man am Anfang immer haben, die nimmt einem das Tooling leider nicht ab, hin zu einer gefertigten Platine kommen. Ich unterscheide hier nochmal, gefertigte Platine heißt für mich, ich kriege das Ding halt nicht mit den Bauteilen drauf, sondern erstmal nur blank. Das ist ja typischerweise das Teil, was man zukauft, Großteil der Bauteile ja auch. Genau, also wir wollen zu der gefertigten blanken Platine irgendwo hinkommen. Im ersten Schritt zeichnen wir dazu den Schaltplan von der Elektronik, die da drauf soll. Da kommen dann die Symbole aus der KiCad-Datenbank mit rein. Und auf dem Schaltplan sollte man sich solche Fragen stellen wie, was sind eigentlich Bauteile, die man kaufen kann? Und zusammen mit, ich muss irgendwie berechnen, wie ich die einsetze, muss man irgendwie schauen, wie kann man aus dem, was man kaufen kann und mit dem, was einem die Physik erlaubt, eigentlich irgendwie die Schaltung machen, die man gerne haben möchte. Das muss nicht schwierig sein, wenn man irgendwie sagt, hey, ich habe hier, wie auf unserer kleinen Rakete, 2 LEDs und 2 Widerstände. Das kann man einfach mal ausprobieren. Wenn es schief geht, qualmt es mal ein bisschen, das ist dann ganz lustig. Muss sich auch einfach mal trauen, Sachen zu machen. Wenn man kompliziertere Sachen hat, dann kommt man auch ganz von alleine hin, dass man die Sachen auf dem Weg dahin lernt, würde ich sagen. Und der Schaltplan ist ein wunderschöner Ort, um ein bisschen Dokumentation zu seinen Schaltungen auch aufzuschreiben. Also wenn man Dinge berechnet hat, Recherchen gemacht hat, finde ich es, wenn man nicht ein Design-Dokument schreibt, wenn man irgendwas ganz Kompliziertes baut, immer ein guter Ort, da einfach ein paar Notizen an das Future Self dazu zu schreiben. Genau, wenn man den Schaltplan soweit fertig hat im KiCad, dann gibt es einen Schritt, wo man zu jedem dieser Symbole, die man verwendet hat, zuordnet, wie die auf der Platine später aussehen sollen. Für manche Bauteile ist das klar, weil es da nur eine Option gibt, wie man das repräsentieren kann, also nur einen Footprint gibt. Für viele andere gibt es auch verschiedene Optionen. Wir sehen das gleich noch im praktischen Beispiel. Geht man einmal durch, ordnet man einmal zu und danach kann man dann auf der Platine weitermachen. Und da sind wir dann nicht mehr in der abstrakten Schaltplanwelt, sondern jetzt sind wir in der echten physischen Welt, wo es darum geht, was sind eigentlich technische Möglichkeiten, wie ich so eine Platine eigentlich herstellen kann, ja, was für einen Radius kann ich haben, was ist maximale, minimale Größe, wie groß können Kupferstücke auf so einer Platine eigentlich sein. Muss ich da ein bisschen die Frage stellen, wie integriert sich das Ganze eigentlich in die Umgebung, in der ich es benutzen möchte? Also wenn ich hier so, das hier war mal so ein Konzept für einen LED-Controller ist, der muss ja irgendwie auch in die Lampe reinpassen, wo der rein soll. Oder wenn ich die Rakete von diesem Pinguin nehme, die soll halt diese Größe haben und bitte nicht einen Meter hoch sein. Oder vielleicht schon, muss man sich überlegen. Ein paar Gesichter sehe ich aus meinem Vortrag vom letzten Jahr nochmal wieder. Muss ich vielleicht bei komplizierteren Designs dann auch irgendwann mal Fragen stellen, hat man eine Wechselwirkung zwischen Teilen auf so einer Platine? Muss man sich um EMV eigentlich auch Gedanken machen? Kommt auch alles mit der Zeit von alleine, wenn es nicht funktioniert und man lang genug sich da durchbeißt, herauszufinden, warum es nicht geht, dann lernt man diese Details da eigentlich auch. Ja, wenn man die Platine fertig hat, erzeugt man einen Satz Fertigungsdaten. Entweder man macht das sehr klassisch, dann erzeugt man Gerber, das ist einfach ein Datenformat, ein Austauschformat. Oder man nimmt einfach das komplette KiCad-Projekt und kann das abgeben. Und ja, dann aus den Fertigungsdaten gibt es dann halt Hersteller, die machen einem dann magisch eine fertige Platine raus. Genau, also die reale Welt ist typischerweise nicht, dass aus den Fertigungsdaten plötzlich eine Platine rauskommt, sondern es gibt eine dritte Entität, die verdient daran ein bisschen Geld und dann macht sie einem dafür einen physischen Gegenstand fertig. Und das ist eigentlich auch noch nicht die ganze Wahrheit, denn wenn ich erst die Platine auf dem Tisch habe, dann muss ich danach auch noch irgendwie meine Bauteile da drauf löten, weil erst dann tut sie was. Ja, und am Ende helfen tut uns KiCad halt bei dem Teil hier oben. Also wir kriegen die grünen Teile aus der Datenbank, wir können den Schaltplan da zeichnen, die Platine da zeichnen und die Fertigungsdaten bekommen wir aus dem Tool auch raus. Da gibt es eine Hand.
sehr teuer, wenn man sich beim Fertiger machen lässt, ich nicht gerade eine Stückzahl von 200 brauche, sondern sage ich mal 300
Kilo. Die Frage ist, ob das eigentlich teuer ist, wenn man das bei einem Fertiger macht, gerade auch bei kleinen Stückzahlen. Ich komme gleich nochmal auf ein paar Fertiger, die ich mehr oder weniger empfehlen kann. Prinzipiell, wenn wir über Preise reden, also wenn man nach China geht, bezahlt man halt für eine Platine in diesem Formfaktor bei 5 Stück sowas wie für 5 Stück 2 Dollar und dann kommt nur noch der Versand dazu von 5 oder 10 Euro, wenn man ein bisschen warten möchte. Es ist bezahlbar, in der Tat. Und auch nicht schlimm, wenn man was falsch macht. Man kann einfach die nächste Iteration machen, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt dazwischen. Fertiger. Ah, jetzt kommt die Folie schon. Okay. Fertiger, danke für die Überleitung. Ich sag mal im Wesentlichen 2 Optionen, wie man, wo man fertigen kann. Also entweder man geht halt nach Fernost, typischerweise China, oder man bleibt irgendwo in Europa. Also ich habe mit keinem dieser Sponsoren oder Fertiger irgendwie ein Sponsoring-Verhältnis oder irgendwas. Das sind einfach nur die Sachen, die ich kenne, die ich zum Teil ausprobiert habe. Und die oberen beiden, Eisler in der EU und PCBWay in China, sponsoren halt auch die Keycard-Entwicklung mit. Das heißt, das wäre vielleicht eine Option, dass man sowas bevorzugt. Alle, die hier mit Plugin versehen sind, da gibt es im Keycard gleich ein Plugin, was man sich installieren kann, wo man dann sagen kann, ich würde dieses Projekt jetzt gerne bei Eisler fertigen lassen. Einmal draufklicken, dann lädt er das passend hoch und leitet einen danach auf die Webseite, wo man das kaufen kann. Das ist eigentlich auch ganz nett. Auch muss ich mit diesen ganzen Schritten dazwischen nicht auseinandersetzen. Ich persönlich, die meisten Platinen, die hier liegen, kommen von JLC-PCB, einfach weil ich das gewohnt bin, das ist so der günstige Platz hier in Fernost. Beta-Layout für, ich sag mal, die bezahlbaren europäischen Platinen, aber schon ein Faktor 10 teurer als das, was aus China kommt. Eurocircuits, Wirt und Light-On, das sind dann eher die, wenn man sehr obskure Anforderungen hat, die können alles. Also was man auf Platinen herstellen kann, irgendwie technisch, das können die, aber das kostet dann auch den Gegenwert meines Autos, das ich aktuell fahre unter Umständen. Dafür dann auch über Nacht, wenn es sein muss.
Eine Frage?
Da oben ist eine Frage, ja?
Ja, es gibt ja auch Folien quasi als PCB. Machen das auch Hersteller?
Die Frage ist, es gibt ja auch so Folien-PCBs, also typischerweise ja dann sowas wie, man hat ein Stückchen festes PCB, eine Folie und dann was Festes oder auch nur die Folie. Ich glaube, bei JLC weiß ich, dass es das gibt. Ich glaube, Wirt hat es auf jeden Fall im Angebot, Light-On auf jeden Fall auch, also geht, ja. Genau. Ihr braucht auch nicht unbedingt Fotos davon machen. Das Folienset ist auf der Seite zu der Veranstaltung. Da könnt ihr das auch alles nochmal nachgucken und da einzeln rauskopieren. Ja, vielleicht einen kurzen Blick auf den Schaltplan. Ich glaube, es ist für die meisten offensichtlich, woraus besteht eigentlich so ein Schaltplan. Wie zeichnet man in den Keycard, also das ist jetzt ein Bildschirmfoto aus dem Keycard-Schaltplan, besteht halt aus den Symbolen, die für unsere Bauteile stehen. Ich hoffe, man kann meine Maus halbwegs erahnen, also solange sie sich bewegt wahrscheinlich. Ja? Also das ist ein Symbol von einem Bauteil, der Widerstand hier genauso. Alles, was hier grün ist, dazwischen sind Leitungen, die das verbinden. Es gibt so andere Verbinder, zum Beispiel das hier nennt sich ein Netlabel, also ein Name für dieses Netz. Das hat den Vorteil, das heißt später auf der Platine auch so, das sehen wir nachher auch noch mal kurz. Sorgt auch dafür, wenn ich dieses V-Plus noch mal woanders eine Leitung dran mache, dann sind die auch elektrisch miteinander verbunden. Es gibt auch noch andere Optionen, Sachen miteinander zu verbinden, Schaltpläne zu strukturieren, hierarchische Schaltpläne. Ich glaube, das würde ich hier mal außen vor lassen. Ich habe das mal gehört und das findet man dann auch ganz alleine, wenn man sich das mal anguckt. Man kann Text auf Schaltpläne draufpacken, das ist das Blaue hier unten. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Schreibt euch was dazu, vor allem wenn noch was zu tun ist. Und ja, vielleicht das Offensichtliche auch nochmal gesagt, Schaltpläne sind in Keycard immer in Papierseiten gedacht. Also standardmäßig startet man mit einem Blatt, das ist A4 groß und da kann man seine Schaltung drauf zeichnen. Wenn einem das nicht reicht, darf man natürlich auch irgendwie ein größeres Schaltplanblatt nehmen. Ich kenne durchaus Leute, die machen da einfach ein A0-Blatt, zeichnen vor sich hin, wie sie glücklich sind, weil man druckt es ja eh nicht mehr aus heutzutage. Oder man fängt halt an, das zu strukturieren, in mehrere Blätter aufzuteilen. Die kann man dann auch wieder ein bisschen wiederverwenden. Ja. Genau. Dann Platine. Ich meine, dafür sind wir hier. Das ist der spannende Teil, auch der komplexeste des Ganzen. So Platinen bestehen, ich sag mal, das, was hier auf dem Tisch liegt und das, was man in dieser 5-Dollar-Kategorie kauft, sind eigentlich immer so Glasfasergewebe mit einem Epoxidharz. Und wenn man sich so eine Platine hier anguckt, dann ist der Kern, also der Hauptteil der Höhe sozusagen, ist dieser Epoxidharzkern. Und technischer Name FR4 ist relativ flame-resistant. Man kann sich das hier nachher mal angucken, darauf hat es ordentlich gebrannt. Das Kupfer hat sich von der Platine gelöst, aber außer dass es sich ein bisschen verfärbt hat, ist drumherum nicht viel passiert. kurzzeitig temperaturbeständig das Material, sodass man darauf löten kann, auch mit dem Lötkolben. Und ich sag mal, langzeitstabil, für wenn man nicht extra Geld ausgibt, so bis 100, 110 Grad. Also auch über lange Zeit, ohne dass da schlimme Dinge passieren. Genau, man hat also so große FR4-Sheets sozusagen in diesen, na, Standarddicke ist 1,6, 1,55 mm. Und da kommt dann auf die Außenseiten eine Metallisierung drauf, also eine ganz dünne Kupferschicht. Ganz dünn im Sinne von Enddicke, die man so erreicht, sind ca. 35 Mikrometer, 0,035 mm. Genau, auf diese Kupferschicht benutze ich halt, um halt Anschlüsse miteinander zu verbinden von Bauteilen. Und ich benutze die auch, um die Bauteile darauf zu löten. Wenn ich Bauteile habe, die oberflächenmontiert sind, also SMD, oder wenn ich Bauteile habe, die durch eine Platine durchgehen, naja, dann löte ich die halt auch auf diesen Kupferrand. Erstmal so Metallisierung ist erstmal auf der Ober- und auf der Unterseite möglich. Das ist auch das, was man bei den ganzen Herstellern heute als den Standard kriegt. Also einseitige Platinen, ich sag mal, in dem Prototypenbereich gibt es quasi nicht mehr. Wird irgendwie hergestellt mit einem Belichtungs- und Ätzverfahren, dieses Kupferbild, was da drauf liegt. Ich glaube, Herstellung einer Platine wäre nochmal ein ganz eigener Vortrag, das machen wir vielleicht nochmal separat. Begrifflichkeiten im Englischen, im Deutschen Leiterbahn, im Englischen Track, die ganzen Anschlüsse von so Bauteilen kenne ich als PETs. Das Internet sagt, im Deutschen kann man dazu Kontaktfläche sagen, aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der diesen Namen benutzt. Anschluss wird hier vorne noch erwähnt, ja. Genau, dann haben wir noch zwei Seiten. Wir haben, im Deutschen kenne ich es als Bauteilseite und Lötseite, also Bauteilseite oben, da wo die Durchsteckbauteile sind, Lötseite da, wo man sie anlötet. Im Englischen eher Top, also oben und Back oder Bottom für die Rückseite. Namen variieren da ein bisschen einfach, dass man es mal gehört hat. Man kann Platinen herstellen, die mehr als zwei Kupferlagen haben. Also wenn man wirklich will, auch durchaus mit 12 oder 16 Lagen Platinen herstellen. Die werden dann nicht dicker. Die kann man in dieser Dicke immer noch herstellen. Das ist sehr obskur. Mehr Lagen heißt mehr teuer. Wobei, ich sag mal, 4 Lagen, 6 Lagen ist durchaus was, was man als Prototyp noch bezahlen kann. Dann kostet halt die Platine hier nicht mehr $2 für 5 Stück, sondern $10 für 5 Stück, was ich immer noch obskur günstig finde. Genau, das Bild hier zeigt, ich mache auf meinen Platinen, wenn ich mehrere Lagen habe, immer so einen Lagenaufbau rein. Das heißt, die Zahl steht quasi auf jeder Lage nach unten hin rein. Deswegen sieht man auch, dass die 1 hier ist auf der Oberseite, da ist noch die Oberflächenpassivierung drauf. Spreche gleich nochmal drüber. Die 2 ist so ein bisschen blind und hier wäre jetzt die 3 und die 4 wäre dann die Rückseite. Die sind jetzt hier nicht mehr sichtbar in dem Shot, auch auf meinem Bildschirm nicht mehr. Das ist einfach ein schlechtes Foto dafür. Innenlagen, im Englischen Midlayer oder Inner Layers und im Kontext dazu kennt man dann das Wort Lagenaufbau oder den Layer Stack, also der Stapel an Lagen, aus dem die Platine besteht. Oberflächenpassivierung, ich würde noch mal kurz ein Bild zurückgehen, weil ich es darauf, glaube ich, zeigen kann. Wenn man so eine Platine hat und die würde einfach nur aus einem blanken Kupfer bestehen. Blankes Kupfer neigt sehr schnell dazu zu oxidieren. Oberflächenfeuchtigkeit, Fettfinger, wenn man sie händelt. Und dann hat man da eine Schicht drauf, die sich nicht gut löten lässt. Und das möchte man nicht. Man möchte ja Platinen möglichst lange gut löten können, sonst macht es halt keinen Spaß. Und deswegen, die Platinen, die man käuflich kriegt, haben auf der Oberfläche immer, das hier ist eine, da ist einfach quasi großflächig einmal Lötzinn drüber gezogen über das Kupfer in der Herstellung. Oder es gibt das auch, wenn die so golden leuchten. Da habe ich ein goldenes Beispiel bei. Nee, habe ich nicht. Wenn die so golden sind, dann ist das typischerweise Nickelgold als Oberflächenschicht. Das wird nochmal ganz dünn auf das Kupfer chemisch aufgebracht. Und dann ist das einfach beständig gegen Oxidation und gegen Fingerabdruckhandling. Das geht dann da ganz gut wieder runter. Genau. Dann möchten wir unsere Lagen natürlich irgendwie miteinander verbinden. Also wenn ich nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kupfer habe und ich hätte keine Option, die beiden Seiten miteinander zu verbinden, wäre das irgendwie langweilig, weil ich dann quasi nur 2 Platinen in einem sehr unhandlichen Formfaktor bekomme. Aber man kann durch Kontaktierungen machen, die durch die Lagen durchgehen und überall da, wo da Kupfer ist, das miteinander verbinden. Typischerweise, was ihr machen werdet, ist die Option 1. Das ist quasi eine Durchkontaktierung, die von ganz oben nach ganz unten geht und dann auf allen Lagen unterwegs, wo Kupfer ist, das anbindet. Es gibt noch die Varianten, wenn man so komplizierte Lagen aufbaut mit mehr als 2 Lagen hat, dass die nur Teile verbinden. Nennt sich Microvia. in verschiedenen Geschmacksrichtungen, 2 und 3, Buried und Blind. Ich will nur dazu sagen, dass ihr das gehört habt, das wollt ihr nicht benutzen. Das ist zum einen teuer, es ist ein Engineering-Albtraum, wenn man es in Design einbringen möchte. Und ihr müsst euch in dem Moment, wo ihr anfangt, das zu benutzen, schon darauf einigen, bei wem ihr das am Ende fertigen wollt, weil nicht jeder jede Kombination fertigen kann. Genau, geht, wenn man das wirklich will, aber ich glaube, für den Hobbybereich hier will ich nur dazu sagen, benutzt das nicht. Genau, im Deutschen Durchkontaktierung, im Englischen Via, kennt ihr noch andere Begriffe? Ich glaube, das ist es. Dann haben wir auf unserer Kupferfläche eine sogenannte Lötstoppmaske drauf. Das ist in der Platine, hier ist es grün, hier nicht. Hier vorne ist es rot, also die große Fläche, die auf so Platinen typischerweise farbig ist, das ist die Lötstoppmaske. Die Lötstoppmaske ist halt überall da, wo man nicht löten möchte, typischerweise, oder keine Kontakte haben möchte. Hauptsächliche Aufgabe ist, sie soll verhindern, dass Lötzinn abfließt. Das ist jetzt ja hier so ein SMD-Bauteil. Ne? Hier kommt das Bauteil halt dann am Ende drüber. Irgendwo in diesem Bereich wird das sitzen. Und wenn ich jetzt hier löten möchte und ich hätte hier keine Lötstoppmaske, dann wird in dem Moment, wo diese Leiterbahn warm wird beim Löten, das Lötzinn dazu tendieren, hier hinweg zu fließen. Und dann habe ich zu wenig Lötzinn hier an dieser Stelle, gerade wenn ich das maschinell löten will. Und genau, mit der Lötstoppmaske hört das halt genau hier auf, weil es da nicht weiter kann. Außerdem verhindert die Lötstoppmaske, ich sag mal, in gewissem Maß das Kurzschlüsse zu aufliegenden Bauteilen. Lötstoppmaske ist allerdings irgendwas, was rubbelt sich mit der Zeit weg. Die ist nicht so richtig super mechanisch stabil. Kann man benutzen, muss man nur wissen, dass es unter Umständen irgendwann mal schief geht. Wenn man wirklich ein Bauteil hat, was auf der Platine vibrieren kann, dann will man da was anderes machen. Aber wahrscheinlich auch für den Hobbyteil erstmal nicht wichtig. Und was die Lötstoffmaske auch macht, ist, hier drunter ist das Kupfer halt vorher nicht passiviert, sondern diese Passivierung wird am Schluss gemacht. Das heißt, es verhindert hier auch einfach, dass mein Kupfer oxidieren kann. Ja, im Deutschen Lötstoffmaske, im Englischen Solder Mask oder Solder Resist, je nachdem, wen man fragt. Dann haben wir auf dem auf der Lötstoffmaske noch einen Bestückungsdruck drauf. Der ist jetzt hier weiß. Habe ich ein andersfarbiges Beispiel bei? Wahrscheinlich wieder nicht. Es gibt manchmal auch andere Farben, die man da kriegen kann. Das gibt es auch bei manchen Anbietern. Ich glaube, Eisler fängt das gerade an mit Dreifarbdruck. Also man kann da auch echt coole Motive dann drauf drucken. Aber ich sag mal tendenziell, also es ist ein Designelement, wenn man möchte. Zum Beispiel auf der Rakete, die wir uns nachher noch mal im Keycard angucken. Aber zum anderen ist es halt auch einfach eine Hilfe beim Bestücken. Also hier diese Linien helfen mir, das Bauteil auszurichten. Wenn ich ein Bauteil habe, was Pins hat, wo die Richtung relevant ist, wie das angebaut ist, dann kann ich da eine Pin-1-Markierung mitsetzen. Und so ein Bauteil hat da typischerweise eine laufende Nummer, Referenzdesignator, kenne ich den deutschen Begriff dafür. Und den kann ich halt daneben schreiben, dass ich halt auf der Platine weiß, wo welches Schaltplanobjekt ist, wenn ich das Ding später in der Hand habe. Das ist halt generell eine Hilfe bei Entwicklung und Reparatur. Im Deutschen Bestückungsdruck, im Englischen Silkscreen oder Silk. Genau. Ja. Wenn man so Platinen fertigen lässt, kann man sich bei den Herstellern überall angucken, was können die denn so typischerweise? Und ich sage mal, was ich jetzt hier gebe, ist mal so eine Übersicht, was wahrscheinlich jeder der Hersteller, die ich da angegeben habe, in der Standardvariante schon kann. Also man kann Leiterbahnen so klein oder groß machen wie 0,2 mm in der Breite, was obskur klein ist, wenn man sich das mal genau anguckt auf so einer Platine. Und der Leiterbahnabstand kann auch sowas wie 0,2 mm sein. Einfach so in einem Standard-Capabilities, was die Hersteller können. Man kann kleiner, wenn man muss. Aber das ist das, was auf jeden Fall geht. Wenn man so ein Loch hat hier für so eine Durchkontaktierung, für so ein Via, dann ist der Enddurchmesser davon typischerweise sowas kleinstes Maß wie 0,3 mm. Und der Außendurchmesser hier sind 0,7, wo das ganze Kupfer, was da überbleibt. 0,3 mm heißt, um dieses Via herzustellen, wird zwischendrin eine Bohrung gemacht, die wahrscheinlich sowas wie 0,5 mm ist an der Stelle in der Platine, was halt technologisch auch schon super spannend ist. Und um diese Durchkontaktierung herzustellen, also die Platine wird, also man hat das, die Platine mit dem Kupfer, da ist noch keine Löcher drin, dann bohrt man überall da, wo man so ein Loch haben will, ein Via haben will, ein Loch. Und dann gibt es einen chemischen Prozess, mit dem man es irgendwie schafft, in dieser gebohrten Hülse Kupfer aufwachsen zu lassen. Durch Magie würde ich fast vermuten, das Galvanik, genau. Und damit schafft man es halt, da eine Kupferverbindung von oben nach unten hinzukriegen, die 0,1, 0,2 mm dick ist, wenn es sein muss. Meistens weniger. Genau. Man hat hier außen halt einmal das Kupfer drumherum, damit die Galvanik daran funktioniert und man hat hier ein bisschen mehr Platz, weil Es ist immer ein mechanisches Bauteil, was wir herstellen. Ich habe gerade schon gesagt, da wird irgendwann gebohrt und dieses Bohren hat nur eine gewisse Präzision auf dem relativ großen Panel, in dem man so Platinen herstellt. Und damit ich auch auf jeden Fall diesen Rand treffe, muss man halt einfach dann genug Platz außenrum lassen. Wenn ihr Dinge beschriften wollt, also im Bestückungsdruck so 1 mm Schriftgröße, kleiner würde ich nicht werden. Das hier liegt, das meiste ist wahrscheinlich so in der Größenordnung 1,5, das hier wahrscheinlich auch. Viel kleiner kann man irgendwann nicht mehr sinnvoll lesen und irgendwann geht einfach die Auflösung des Drucks verloren. Und wenn ihr Kupfer bis an den Platinenrand legen wollt, geht da nicht näher als 0,5 mm dran, sonst kann es euch im schlimmsten Fall passieren, wenn die Kontur nicht genau genug gefräst ist. Das ist halt auch wieder ein separater mechanischer Prozess, dass euch einfach in die Leiterbahn reingefräst wird. Und generell, nur weil es technisch möglich ist, würde ich nicht immer an diese Grenzen rangehen. Also zum einen ist es unter Umständen nervig, wenn man nur 0,2 mm breite Leiterbahn hat und man muss daran ein Kabel anlöten, weil man es irgendwo vertan hat in seinem Design. Zum anderen führt das auch dazu, dass die Hersteller einen größeren Ausschuss haben, weil das halt für die auch schwieriger ist, als gröbere Sachen herzustellen. Das kann zum einen sein, dass dann beim, also die meisten Hersteller machen den Test, wenn sie eine Platine hergestellt haben und schicken einem dann die getesteten guten Platinen zu. Aber es kann sein, dass da mal was durchslippt oder man kauft eine Platine, wo kein voller Test bei ist, dann kann da was kaputt sein. Und am Ende, wenn alle immer nur das Maximum machen, was möglich ist, erhöht man den Ausschuss und dann gehen die Preise hoch und das kann eigentlich auch in niemandes Interesse sein. Gut, praktischer Teil. Ich wechsle jetzt ins Keycard drüber. Den Link, wenn ihr den später haben wollt, wie gesagt, Folien sind schon hochgeladen, könnt ihr euch das angucken. Das Projekt ist aber nicht so richtig spannend. Dann haben wir jetzt noch circa eine Viertelstunde, damit wir das Ganze, was wir gerade gelernt haben, im Keycard noch umsetzen können. Ich habe hier Keycard schon mal aufgemacht mit einem Beispielprojekt, in dem ich ein bisschen was vorbereitet habe. Das ist das erste Fenster, was ihr aufmacht, wenn ihr Keycard 9 aufmacht. Man sieht hier an der einen Seite, welche Dateien sind in dem Projekt drin und man hat hier verschiedene, ich sag mal, Unterprogramme, mit denen man diese Dateien dann bearbeiten kann. Das erste, was uns interessiert, ist der Schematic Editor, der Schaltplan Editor. Ich klicke hier drauf, dann geht der Schaltplan auf und man sieht schon mal eine A4-Seite, richtig klassisch mit Zeichnungsrahmen, wie sich das für so ein Engineering-Dokument gehört. Und wenn ich jetzt ein Stückchen reinzoome, sind hier schon mal zwei Anschlüsse, die ich vorbereitet habe für das, was ich vorhabe. Was habe ich vor? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich will es nochmal klar wiederholen. Ich würde mit euch gerne eine Variante von dieser CLT-Batch 2022 neu machen. Hier sind oberflächenmontierte Bauteile sozusagen drauf. Wir machen das jetzt mit Durchsteckbauteilen, weil es dann einfach schneller geht, weil das einfach vorbereitet ist im Keycard. Was man hier sieht ist, wir haben irgendwie LEDs und Widerstände und also brauchen wir irgendwie einen Schaltplan, der besteht aus LEDs und Widerständen. Man kann jetzt hier entweder an der Seite klicken auf Place a Symbol, also ein Symbol hinzufügen oder man drückt A. Ich persönlich bin ein Freund der Shortcuts, weil dann wird man einfach schneller. Und dann hat man hier schon mal die ganze Bibliothek geladen und kann sich angucken, was da alles an Bauteilen drin ist. Jetzt brauchen wir irgendwie einen Resistor, einen Widerstand, also tippe ich ein bisschen in die Suche und kriege hier schon mal einen Vorschlag. Es gibt hier verschiedene Geschmacksrichtungen von Widerständen, wie die aussehen können, haben immer zwei Anschlüsse, ist also immer dasselbe. Ich nehme mal die standardisierte europäische Darstellung davon. Dann drücke ich wieder A, um das nächste Bauteil hinzuzufügen und ich hätte gerne eine LED. LEDs sind polarisierte Bauteile, das heißt, wir müssen die richtig rum dran bauen. Also muss die, behaupte ich mal, so rum, weil ich oben hinter Plus haben möchte und unten hinterher Minus. Die beiden Kontakte hier werden mein Anschluss zur Batterie, was ja hier in unserem Beispiel auf dem Tisch einfach Kabel sind, die da angelötet werden. Das heißt, wir können jetzt anfangen, hier Wires, also Verbindungen, Linien zu legen, entweder W drücken oder da klicken. Und dann kann man jetzt anfangen, von hier, wo so ein Böppel ist, zu dem Böppel da eine Linie zu ziehen. Dann kriegt man so eine grüne Verbindung. Ich drücke Escape, mache das Menü aus und wenn man hier sieht, ich kann hier jetzt mit der Maus draufgehen und dann brauche ich gar nicht vorher das Wire-Ding hier auswählen, dann macht er das für mich auch automatisch und dann kann ich jetzt hier meinen Schaltplan vollständig machen. So, Stromkreis, die Batterie ist nicht in der Schaltung drin, das ist ja eine andere Platine, ein anderes Platinenprojekt, das können wir also außen vor lassen. Dann habe ich versprochen, wir benutzen noch Label, damit wir später Namen sehen. Gibt es hier an der Seite einen Knopf, Place Net Label oder man drückt L, was ich jetzt mache und das eine davon nenne ich mal 3,3 Volt. Machen wir es nicht in Klammern. Und das andere nenne ich Minus. Also man ist da total frei, was man da benutzt. Dann haben wir denen auch noch Namen gegeben. Damit ist der Schaltplan fertig. Also die eine Hälfte, weil auf dem Design sind eigentlich zwei LEDs drauf. Wir machen jetzt aber mal nur eine. Kann man sich dann vorstellen, dass das andere dasselbe ist. Jetzt müssen wir Footprints zuordnen, also die Platinenrepräsentation hiervon zuordnen. Dafür haben wir hier oben das Symbol Assign Footprints, Footprints zuordnen. klickt man einmal drauf und dann bekomme ich hier eine Liste mit all meinen Bauteilen in der Mitte. Und ich habe hier auf der Seite alle Footprints, die dazu passen. LEDs und Widerstände sind jetzt leider Dinge, die unglaublich viele verschiedene Symbole, Footprints haben können. Deswegen gibt es ja eine lange Liste. Aber immerhin wird schon mal auf das vorgefiltert, was dazu passt. Wenn man, ich sag mal, spezialisierte Bauteile hat, ich habe hier drauf ja irgendwie so einen Mikrocontroller zum Beispiel, dann gibt es dazu halt typischerweise nur einen Footprint, der dazu passt, und dann ist der auch schon vorausgewählt. Da gibt es einen Finger.
Es ist ein großer Vorteil, dass es diese möglichen vielen Zuordnungen gibt, wenn man das selber lötet. Man sucht sich einfach Pads raus, die länger sind, wo man mit dem Lötkolben dann noch ein bisschen besser rumfingern kann, als ja, wenn das alles nur direkt unter dem Anschluss sein wird.
Ja, genau. Der Hinweis war, ich wiederhole es mal kurz für alle, damit ihr es mitgekriegt habt. Man hat ja die Möglichkeit, sich jetzt auszusuchen, welchen Footprint man nimmt. Und gerade wenn man so SMD-Bauteile hat, hier meinen Bico-Controller zum Beispiel, dann kann man sich einfach welche raussuchen, wo die Anschlüsse ein bisschen länger sind, wo man dann mit dem Lötkolben gut drankommt, um das zu löten. Genau. Da oben ist noch eine Hand.
Ich weiß nicht, ob man noch später ein Hinweis geben, und zwar, man sollte aber die Handsole der Pads nicht verwenden, wenn man vorhat, das Ganze dann materiell bestücken zu lassen. Weil dort gibt es Lötstelle ohne Ende.
Ja. Hinweis war, man soll die Handsolder, so heißen die Footprints, nicht benutzen, wenn man das Ganze später maschinell bestücken lassen möchte, weil es dann Lötfehler ohne Ende gibt. Was dann passiert, ist das, was ich vorhin beim Solderresist gesagt habe, das Lötzinn fließt halt weg, wenn es das kann, auf andere Kupferfläche. Dann hat man nicht mehr genug Lötzinn an der Stelle. Oder man hat zu viel, weil da komplett Paste drauf gedruckt wurde. Ich glaube, Fertigung würde ich hier mal außen vor lassen. Das ist nochmal eine andere Baustelle, wo man andere Dinge beachten muss. Es gibt auch die Option, dass man, wenn man sich selber Bauteile anlegt, den Footprint schon mal fest zuordnet. Bin ich persönlich großer Freund von. Also die Bibliothek, die wir auf Arbeit benutzen, hat zu jedem Bauteil immer genau einen Footprint zugeordnet. Das heißt dann natürlich, ich habe in meiner Symboldatenbank nicht nur einen Widerstand, sondern ich habe einfach, weiß ich nicht, 500 Widerstände in einer Bauteilgröße mit verschiedenen Werten. Irgendein Tod muss man da sterben. Ich suche uns mal kurz hier einen Footprint für die LED raus. Ich suche mal irgendwas, was THT ist, also Through-Hole Technology, was durch die Platine durchgesteckt wird. Ich weiß, dass wir hier eine LED haben, die ist 5 mm im Kopfdurchmesser. Und weil ich das schon vorher rausgeguckt habe, weiß ich, dass die 3,81 mm Abstand zwischen den Pins hat. Und dann gibt es hier sogar welche, die oberhalb der Platine sind. Sehen wir gleich im 3D-Modell. Dann brauchen wir noch einen passenden Widerstand. Unsere Widerstände, sind halt so normale bedrahtete Widerstände, also nach DIN 0516 muss man sich mal durchsuchen, gucken, was das ist. Ich behaupte mal, der hier könnte passen für das, was wir vorhaben. Man kann immer einen Rechtsklick drauf machen und sagen View Footprint, dann kriegt man den hier schon mal in der 2D-Ansicht, wenn man sagt, ist das eigentlich der richtige. Und wenn man noch einen Schritt weiter gehen will, drückt man nochmal Alt F3 und kann sich hier auch das 3D-Modell schon mal angucken davon. Dann kriegt man schon mal ein Gefühl dafür, ob das richtige ist. Genau. Bei der Zuordnung hier auf jeden Fall große Sorgfalt walten lassen. Meistens merkt man auf der Platine, sonst hinter nämlich nicht mehr, wo man Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall immer noch mal drauf gucken, dass das richtig ist. Gut, ich speichere das hier. Ich speichere mein Schaltplanprojekt und wechsle zurück in das Hauptfenster, weil das für mich der schönste Weg ist, immer zum PCB-Detail zu kommen. Da gibt es eine Hand. Dankeschön.
Kann ja auch die Bibliotheken von Herstellern, also Mausort, den schicke hier zu importieren, dann die Möglichkeit nach Artikelnummern dann zu suchen, wenn man sich da schon mal
Der Hinweis war, dass man Bibliotheken von Herstellern importieren kann oder auch Distributoren importieren kann. Mouser DigiKey war jetzt genannt. Und ob man dann nach Artikelnummern suchen kann. Die Suche, die ich hier benutze, ist eine Volltextsuche. Da kann ich auch nach Dingen suchen, die, ich sag mal, nicht hier in der Liste stehen. Und kriege die trotzdem angezeigt. Also wenn ich eine Farnell-Artikelnummer zum Beispiel habe, die ja komplett anders ist als der Typ des Bauteils, dann könnte ich die jetzt trotzdem eintippen und würde die passenden Bauteile dazu angezeigt kriegen, wenn ich das habe. Genau. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, also machen wir noch fix die Platine fertig. Ich klicke mal auf den PCB-Editor, stelle fest, dass ich es nicht richtig vorbereitet habe, klicken wir nochmal drauf, sieht so aus. Die Software ist ein bisschen unübersichtlich im ersten Moment, weil sie jetzt halt einfach auch mit dieser Komplexität der physischen Welt umgehen muss. Zum einen haben wir hier auf der Seite, ich sag mal, alle Lagen, die unsere Platine haben kann, die wir beeinflussen können in der Herstellung. Was haben wir zum Beispiel? Also gibt es hier oben gibt es Front Copper, Back Copper, also die beiden Kupferlagen, die unsere zweilagige Platine hat. Es gibt hier irgendwie Adhesives, die man noch drucken könnte, ist für uns nicht relevant. Es gibt Paste, ist für uns nicht relevant, wenn man Lötzinn aufbringen will, für maschinelle Bestückung zum Beispiel. Silkscreen, das ist der Bestückungsdruck. Und was müssen wir noch wissen? Es gibt noch Mask, das ist dir da, wo die Löschstoppmaske ist, als Lage. Und das Wichtigste am Schluss ist halt die Platinenkontur, Edge.cuts heißt das im KeyCut. Speaking of Platinenkontur, ich mache das hier mal im 3D-Modell an, da sieht man es, finde ich, am coolsten. Das ist so eine raketenförmige Platine. Das Design habe ich damals, glaube ich, in der Tat einfach von der CLT übernommen. Die hatten das so fertig. Und habe das dann einfach als SVG im KeyCut importiert. Also das geht auch und dann kann man das halt benutzen, um das irgendwie als Kontur zu haben. Kann man in einem Tool ein bisschen vorbereiten, dann hierhin übernehmen. Was muss man noch gesehen haben? Genau, ich benutze halt hier die verschiedenen Lagen, um Effekte zu erreichen. Das heißt, alles, was hier jetzt so gelblich dargestellt wird, ist halt Bestückungsdruck. Das ist hier später weiß in unserer Demo-Rakete. Der Pinguin selbst hier, da ist Kupfer hinter. Das ist hier das, was man hier in Rot sieht auf der Top-Lage. Also genau, da ist es. Das führt dazu, dass da halt später kein Licht durchleuchtet. Das ist ein bisschen hell hier, da sieht man das nicht so gut. Und hier außenrum um den Pinguin in dem Fenster in unserem Raumschiff habe ich halt die Lötstoppmaske weggenommen. Das führt dazu, dass dann halt das blanke Platinenmaterial zu sehen ist, also sowohl vorne als auch hinten. Und damit kann das Licht durch die Platine durchscheinen, so gut das halt durch dieses Epoxid-Glasfasergewebe durchscheinen kann. Maske ist ein sehr spannender Layer, weil wenn ich den jetzt anklicke, sieht man, hier unten kommt der Schnabel so hoch. Der ist negativ gezeichnet. Überall da, wo man was hinzeichnet, ist später keine Maske. Das muss man wissen, sonst ergibt es keinen Sinn. Okay, jetzt wollen wir unsere Bauteile aus dem Schaltplan importieren. Dafür gibt es hier oben einen Knopf, Update PCB from Schematic. Da klicke ich einmal drauf, dann sagt er mir hier unten, was er ändern würde. Gucken wir uns nicht an, übernehmen wir einfach, schließen das Fenster und dann hängen die Bauteile, die wir gerade drauf gemacht haben, schon mal an meiner Maus. Dann können wir jetzt mal hier unsere LED nehmen, die kann ich einfach anklicken, durch die Gegend ziehen, dann hängt die jetzt an meiner Maus und mit R kann ich die rotieren. Irgendwie wollen wir die ja offensichtlich hier hinter dem Pinguin legen, damit sie da später her durchleuchtet. Ich wechsle mal in die 3D-Ansicht. Dann sieht man jetzt mal, dass die noch auf der falschen Seite ist. Die hängt jetzt nämlich gerade noch vor der Nase von unserem Pinguin. Ah, soll sie nicht hin. Also ich habe das Bauteil noch markiert, ich kann es ein bisschen größer machen, drücke F wie Flip und jetzt ist es auf der anderen Seite der Platine. Jetzt sehe ich es aber auch hier nicht mehr, weil ich die Lagen gerade nicht eingeblendet habe. Das mache ich hier nochmal mit dem anderen Bauteil auch. Bauteil als Ganzes markieren, F drücken. Jetzt ist das Bauteil auf der Rückseite. Es bleiben nur noch die Anschlüsse, weil die auf der Vorderseite sichtbar bleiben. Und dann gibt es hier unten sogenannte Layer-Presets. Da kann ich mir jetzt aussuchen, ich hätte gerne eine andere Ansicht. Ich würde die Platine gerne einmal von hinten sehen, Back-Layers. Man hat auch schon gesehen, hat sie einmal für uns rumgedreht. Also genau wie ich die Platine, wenn ich sie vor mir liegen habe, erst so rum so sehe. Und wenn ich sie umdrehe, sehe ich sie halt von der anderen Seite. Und dann sind unsere Bauteile wieder da. Ich drehe die LED mal so, dass sie nach da oben leuchtet. Und dann haben wir hier diesen Widerstand. Ich weiß nicht, ob man es da oben, doch, man kann es halbwegs erkennen, hier gibt es so geschwungene Linien zwischen, die sagen mir, wo noch Verbindungen fehlen zwischen den Anschlüssen meiner Bauteile. Und dann habe ich jetzt hier noch den Widerstand und ich glaube, den würde ich mal so dahin legen, dann könnte das klappen. Generell dieser Schritt des Bauteiles platzieren, also mit der LED habe ich jetzt hier so ein bisschen eine Anforderung, wo die hin muss, sonst ist sie hinterher oder leuchtet sie nicht an der richtigen Stelle. Der Widerstand wird hier im Weg sein. Dieses Platzieren ist ein spannender Schritt, weil ich zum einen meine physikalischen Begebenheiten beachten muss. Zum anderen muss ich aber auch gucken, wenn ich später diese ganzen Leiterbahnen dazwischen verlegen möchte, dass ich mir nicht von vornherein unnötig schlimme Knoten baue.
Entschuldigung, die Kombinatorik hat dafür eine Norm. Also,
ja.
Man guckt dann drauf, dass die Bauteile in einer bestimmten Richtung liegen und dass die Leiterzüge oben und unten XY liegen und das macht das Leben.
Ja, also der Hinweis war, genau, also es gibt Normen, es gibt Standards. Man kann halt schauen, dass man Bauteile auf gewissen Lagen hat und dann jede Lage für eine gewisse Vorzugsrichtung benutzt. Das macht einem das Leben leichter. Aber auch da will man gucken, dass man nicht unnötige Knoten baut, wenn es irgendwie geht. Genau. Wir schließen das hier noch kurz ab. 5 Minuten haben wir noch, um die Platine fertig zu machen. Root a single track gibt es hier als Knopf. X wäre der Shortcut. Klicke ich einmal drauf, dann fange ich hier oben an. Das sind die Lötanschlüsse, wo später unsere Batterie drankommen. Klicke da drauf und dann highlightet er mir schon mal den Anschluss, wo ich hin muss. Jetzt muss ich hier in dem Design so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr durch unseren durchleuchtenden Teil gehe. Klicke da drauf, dann habe ich das da. Jetzt macht er nämlich etwas, was ich nicht will. Jetzt hat er sich dafür entschieden, dass ich diese Leiterbahn vielleicht lieber auf der Vorderseite machen möchte. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum. Ich breche das ab, möchte ich nicht. Und wähle hier oben nochmal aus, dass ich wieder auf die Rückseite möchte. Und sage wieder, root mir einen Single Track. Flup, flup, den nach hier. Den habe ich nicht ganz getroffen. Und dann den da oben hin. Und damit haben wir im Prinzip unsere 3 Leiterbahnen, die wir brauchen für diese komplexe Schaltung, schon mal auf die Rückseite gebracht. Und wenn ich jetzt hier gucke, na jetzt habe ich hier irgendwie noch den Widerstand genau in den Schriftzug gelegt, das war jetzt unschön, da müssten wir jetzt nochmal ein paar Runden drehen, bis einem das gefällt. Und so iteriert man sich dann dahin, dass man halt eine Baugruppe kommt, die halbwegs so aussieht wie das, was man am Ende haben möchte. Jo, dann schickt man es zum Fertiger, entweder mit einem von den Plugins oder man erzeugt ganz klassisch Fertigungsdaten und schickt die weg. Würde ich jetzt hier nicht zeigen, da gibt es halbwegs brauchbare Anleitungen, glaube ich, zu. Genau, generell, wie gesagt, das Ziel ist nicht, dass ihr es jetzt alle schon könnt, sondern dass ihr ein paar Dinge gesehen habt. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen Diskussion und noch Fragen dazu machen.
Genau, vielen Dank. Gibt es Fragen?
Der KiCad hat doch bestimmt ein Autorouter-Modul, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich einen Autorouter gibt. Es gibt Integration zu einem externen Autorouter, die man verwenden kann, ja. Tendenziell einfach komplett automatisch routen ist etwas, was in der Regel nicht gemacht wird auf solchen Platinen. Also kenne ich nicht, dass das produktiv eingesetzt wird, weil wenn es komplizierter wird, und wir haben ja jetzt hier schon gesehen, man muss wissen, wo dürfen eigentlich Leiterbahnen her und wo nicht, dann macht man es lieber als Mensch, weil man ja die Constraints einfach schneller überblicken kann. Was KiCad hat, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, ich weiß nicht, ob ich es an diesem Design sinnvoll zeigen kann. Ich könnte jetzt von hier nochmal eine Leitung weitermachen. Das folgt so ein bisschen sinnvoll meiner Maus. Und KiCad weiß halt auch, aha, wenn ich da hin will, da kann ich nicht durch, also gehe ich jetzt auf die andere Seite. Nennt sich interaktiver Autorouter, hilft einem so ein bisschen dabei, schnell viele Signale zu kriegen. Es gibt auch Optionen, wo man diese Leitung hier so wegschieben kann. Also da gibt es einfach Unterstützung, man muss das nicht ganz von Hand zeichnen. Ganz oben? Oder?
Nochmal hingehen.
Ich hatte mal eine Frage, geht es auch andersrum? Man kriegt eine Platine zur Reparatur und die muss man in den Schaltplan überführen. Gibt es dafür eine Option oder ein Plugin?
Wüsste ich keine Option. Also die Reverse Engineer, die ich kenne, machen dann in der Regel einfach von beiden Seiten gute Fotos von der Platine und fangen dann an, darauf irgendwie Leiterbahnen zu gucken, wo gehen die lang und dann den Schaltplan daraus zu finden. Oder vielleicht kennt einer von euch dafür noch eine gute Option. Würde mich auch interessieren.
Jo, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, den ich gerne nutze, ist die Drag-Funktion bei schon gerouteten Elementen. Wenn man D drückt, dann kann man das Element oder auch die Leiterbahn umherziehen und die folgt damit. Da muss man die nicht erst noch weglöschen. Genau, wenn man das dann fehlplatziert hat, das ist gut für kleine Korrekturen.
Ja. Genau, geht auch auf dem Schaltplan. Also ich kann auf dem Schaltplan, wenn ich ein Bauteil noch standardmäßig anklicke und ziehe, dann folgen mir die Leiterbahnen da an der Stelle. Wenn ich aber sage, das will ich nicht, kann ich einfach M drücken wie Move und dann kann ich es auch aus so einer Verbindung wieder rausziehen.
Ich frage mal so, gibt es das auch mit deutscher Übersetzung?
Die Frage war, gibt es das auch mit deutscher Übersetzung? Ich glaube ehrlich gesagt ja. Weiß einer von euch, wo man das einstellt im KiCad? Ja, Select Language. Und wir sprechen hier Deutsch. Klicken wir mal drauf und jetzt haben wir es auf Deutsch.
Also werden auch die Bauteile dann dementsprechend übersetzt, wenn es das gibt, oder?
Ich würde vermuten, die Bauteile nicht. Also wir haben nach Widerstand gesucht, der heißt weiterhin Resistor. Also das ist einheitlich Englisch, da gibt es keine Internationalisierung für.
Okay, gibt es weitere Fragen? Ja, einen haben wir noch.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, runde Leiterbahnen zu routen? Also praktisch so eine Art polares Koordinatensystem? Also
es gibt einmal die Option, seit KiCad 9, wenn ich mich nicht täusche, eingebaut, dass man solche Ecken hier runden kann. Was, ich frage mich nicht, wie der Shortcut ist. Das Feature gibt es auf jeden Fall. Das ist vielleicht interessant, wenn man es entweder optisch gut aussehen muss oder man eher Hochfrequenzsignale hat. Dann hat man halt kontinuierliche Änderungen. Es gibt ein polares Koordinatensystem, womit man dann, ich glaube, aktuell ist es sogar an, wenn man hier unten genau guckt, sieht man, man sieht irgendwie in Radius und Theta, wo meine Maus sich befindet, relativ zu dem Startpunkt. Aber wirklich auf diesem System routen, anstatt dem 45-Grad-Winkeln, wüsste ich nicht, dass das geht. Hatte ich letztens auch eine Platine, wo ich das gern gehabt hätte, aber das scheint es erstmal aus der Tüte nicht zu geben.
So, eine Frage haben wir noch.
Genau, wie kann man die Dicke der Leiterbahn anpassen? Sie hatten ja vorhin die Mindestgrößen gesagt und da würde mich noch interessieren, was die empfohlenen Größen, sage ich jetzt mal, sind.
Man kann die Größen anpassen, also hier oben gibt es ein Dropdown-Menü, wo man die Größen vordefinieren kann, die man benutzen kann. Ich gehe mal hier auf vordefinierte Größen bearbeiten. Dann kriegt man hier so Listen. Jetzt ist 0,5 mm ist ja einfach der Standard. Das habe ich vorhin mal voreingestellt, damit es erstmal hier funktioniert. Man kann hier aber auch andere Sachen einstellen. Was man benutzen sollte, hängt auch ein bisschen von den Bauteilen, von der Technologie ab, die man da verwendet und vielleicht auch von den Strömen, die man da führen möchte. Wenn ich halt SMD-Bauteile habe, die sehr kleine Anschlüsse haben, dann muss meine Leiterbahn halt auch mindestens höchstens so groß sein, sonst kann ich da halt nicht dran kontaktieren. Jetzt hier bei den Durchsteckbauteilen ist das nicht so kritisch, da könnte ich auch einfach einen Millimeter machen und gut ist es. Und wenn es um Stromschlagfähigkeiten geht, da gibt es so ein Berechnungstool, was dabei ist.
Das wäre dann die allerletzte, weil da müssen wir auch einen Schluss machen.
Machen wir es danach.
Manchmal möchte ja man die Fläche mit Masse füllen. Massefläche, kann das KiCad?
Das kann KiCad auch. Man kann an beliebigen Stellen, dann bleiben wir hier auf der Rückseite, hier eine gefüllte Zone zeichnen sagen. Draw Fill Zone, klicke ich irgendwo hin. Dann kann ich noch mal ein bisschen was dazu einstellen. Ich hätte gerne Minus, was ja hier jetzt unser Name für das 0-Volt-Netz ist. Kann jetzt hier noch irgendwie Thermal Reliefs einstellen und noch andere Dinge. Lassen wir jetzt mal alles. Ich zeichne jetzt hier einfach mal eine Fläche hin. Und die machen wir noch möglichst hässlich. Escape, um den Modus zu beenden. Dann drückt man einmal B, um die komplett zu berechnen. Und dann stellen wir fest, es geht nicht, weil wir nirgendwo mit Minus verbunden sind. Also schieben wir es mal bis nach da oben. Und dann geht das auch nicht. Wir zeigen nur die Outline an. Es gibt ja an der Seite einen Knopf, dass man durch so Flächen durchgucken kann. Zusätzlich zur Transparenz, die sie können. Dann kann man damit halt auch so Ground Fills machen oder was auch immer man da braucht. Es gibt da drin auch, wenn man noch weiter treiben möchte, gibt es auch noch Keepouts, also Bereiche, wo man nicht rein darf. Also da kann man relativ komplizierte Sachen dann auch mitmachen.
Okay, super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für den Vortrag und allen noch einen schönen Tag beim Linux-Tag.
Vielen Dank euch.